Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pediko-Akademie. Eine kleine Info an dieser Stelle. Dieser Podcast wurde live aufgezeichnet während der Masterclass für pädagogische Fachkräfte, einem kostenfreien Angebot der Pediko-Akademie. Im Anschluss gab es mit unserem Gast und den TeilnehmerInnen einen fachlichen Austausch zu dem heutigen Thema. Wenn du auch bei dem nächsten Podcast live mit dabei sein möchtest, dann informiere dich über Termine und Themen unter pediko-akademie.de/masterclass. So, nun aber weiter im Text.
Heute bei mir in der Masterclass ist Jan Hitzeroth. Jan ist Diplompädagoge und hat mit eigener Praxis in Hamburg als Gestalttherapeut und Paartherapeut gearbeitet. Also bist du natürlich dann auch noch. Über 37 Jahre lang leitete er eine Kinder- und Jugendprojektwerkstatt, in der er unter anderem 31 Segeltouren, Zirkuscamps und internationale Workcamps durchgeführt hat. Heute ist er als Kita-Fachberater und Supervisor tätig und gibt Seminare und Supervision. Und bei denen ist ihm besonders die Einfühlung und Wahrnehmung im Zwischenmenschlichen besonders wichtig. Ich hoffe, ich habe das alles so richtig rübergebracht. Jan, oder gibt es noch was zu ergänzen?
Ich fühle mich sehr gut verstanden. Danke.
Sehr schön, das freut mich. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich auch.
Es geht ja heute um schwierige Gespräche mit Eltern in der Kita. Und da würde ich vielleicht erstmal ganz gerne von dir wissen, wie bist du denn dazu gekommen, zu diesem Thema schwierige Gespräche?
Ja, das war ein bisschen wie die Mutter zum Kinde, also sagen wir mal, wie sagt man, die Nonne zum Kinde, könnte man vielleicht sagen, also etwas unbeabsichtigt. Ich habe Seminare bei Pediko gegeben, auch zum Thema schwierige Eltern. Und dann gab es plötzlich eine Anfrage am Bodensee und ich wohne ja nun in Hamburg. Vor 114 Erzieherinnen sollte ich da darüber ein Seminar machen. Es war ein bisschen wie so ein Kongress und ich stand dann plötzlich mit Mikrofon auf der Bühne und hatte da, kam mir vor wie Rudi Carrell so ein wenig und habe dann daraus eigentlich sowas wie eine Talkshow gemacht, habe die dann auf die Bühne geholt und mit denen über ihre eigenen Erfahrungen gesprochen. Und dabei ist mir halt sehr bewusst geworden, in was für schwierigen Situationen sich die Erzieherinnen und Erzieher befinden, mit den zum Teil sehr schwierigen Eltern. Und obwohl ich das Seminar eigentlich ganz gut vorbereitet hatte, kam dann die ganze Dramatik eigentlich noch mehr zum Vorschein. Ja. Und da ich ja nun auch Therapeut bin und diese ganze Geschichte mit Wahrnehmung und Einfühlung mir ja sehr nahe liegt, ist dieses Thema einfach auch, macht das auch Sinn für mich. Ja.
Genau, und jetzt hast du ja gesagt, die sind da die Schwierigkeiten so bewusst geworden. Was sind denn die Schwierigkeiten vielleicht auf Seiten der Fachkräfte? Und was sind aber bei Gesprächen vielleicht auch die Schwierigkeiten auf Seiten der Eltern? Kann man das so sagen?
Ja, es gibt einfach Voraussetzungen, die nicht so sind, wie sie sein sollten, könnte man vielleicht mal so zusammenfassend sagen. Also ich habe eigentlich so vier Bereiche, die ich da interessant finde in dem Zusammenhang. Ich komme gleich auf deine Frage genau zurück. Mhm. Also ein ganz wichtiger Faktor sind immer die Leitungen in den Einrichtungen. Fühlt sich eine Erzieherin oder ein Erzieher unterstützt von der Leitung, dann ist das schon mal alles ganz anders, als wenn das nicht der Fall ist. Die Unterstützung könnte daran bestehen, dass sie ordentlich Zeit für solche Gespräche hat, dass sie vielleicht auch mal eine Fortbildung zu dem Thema besuchen konnte, dass sie überhaupt sensibilisiert wurde für dieses Thema. So, das hat aber sehr viel eben mit den Leitungen zu tun und der Möglichkeit, das überhaupt machen zu können. Der zweite Faktor sind halt die Erzieherinnen und Erzieher, die in einer Situation arbeiten müssen, die alles andere als leicht ist. Also was spielt da alles eine Rolle? Nicht? Erstens hat man häufig, also ich mache ja auch Supervision in den Kitas, deswegen weiß ich auch, dass es einfach schon unglaublich schwer ist, das normale Pensum zu bewerkstelligen, wenn Erzieherinnen aufschreiben, was sie alles in einer Woche leisten müssen, dann frage ich mich immer, wenn ich das lese, ob sie überhaupt noch Zeit haben für die Kinder. Also da ist so viel zu tun und es ist so ein Druck da. Da gibt es viel Krankenstand, da gibt es auch Langzeitkranke, da gibt es unbesetzte Stellen, dann gibt es mal zwischendurch noch mal ganz nochmal Corona, ne, für eine gewisse Zeit, dann hat man keine Zeit für Teambesprechungen, dann sind irgendwelche Springer plötzlich in der Gruppe, die man gar nicht kennt, die man dann anleiten muss und zack ist der nächste Springer da. Und da ist so viel Stress da, den man irgendwie aushalten muss. Und dann hat man eben so viele Kinder, die keine Diagnose haben, aber trotzdem sich benehmen, als wenn sie eine hätten. So eine Diagnose ist ja auch nicht leicht zu kriegen. Und diese Kinder sind natürlich wiederum so, dass sie nicht durch ihre Anwesenheit die Zahl der Kinder in den Gruppen reduzieren. Also wenn ich eine Diagnose habe, kann ich ja entsprechend weniger Kinder in der Gruppe haben. Die haben aber keine Diagnose, also werden die Zahlen nicht reduziert und die Kinder sind aber trotzdem anstrengend. Und davon gibt es eben immer, immer mehr. Das hat auch wieder Gründe, die ich jetzt nicht weiter ausführen will. Das ist ein anderes Thema. Und damit müssen die Erzieherinnen und Erzieher alle fertig werden. So. Und dann kommt noch dazu, dass es dann diese Gespräche geben muss irgendwann, weil da eben so schwierige Kinder sind. Ja, und dann sind wir schon bei den Eltern. So. Da habe ich ja nun lange Jahre in einem Jugendtreff gearbeitet und da habe ich viele Jugendliche kennengelernt, die ja so vielleicht 16, 17, 18 waren, dann auch schon etwas älter. Und ich weiß ja, wie die dann sind. Ne? Also die sind halt noch sehr pubertär und da ist noch alles Mögliche interessant. Nur das Thema Verantwortung ist auf jeden Fall schon mal ein schwieriges Thema. So. Und ja, und die werden dann aber plötzlich irgendwann schwanger. Und dann haben sie plötzlich ein Kind und haben unglaublich viel Verantwortung, mit der sie eigentlich gar nicht so richtig umgehen können, weil sie das noch gar nicht gelernt haben. Aber der Druck ist da und dann muss gearbeitet werden noch, weil man vielleicht auch noch zusammengezogen ist und ein Haus gebaut hat oder weil man vielleicht wieder alleinerziehend ist, weil es nicht geklappt hat mit der Beziehung und man arbeiten muss. Und es ist einfach ganz viel Druck auch in dem System. Dazu kommt dann noch, dass alles, was man einer Mutter sagt, meistens sind es ja die Mütter, die sich dann so verantwortlich fühlen. Nicht immer, aber doch meistens. Immer, wenn ich irgendetwas über das Kind sage, dann fühlt die Mutter sich persönlich sofort gemeint. Ich sage erstmal positiv nur gemeint. Man könnte auch sagen angegriffen, denn wenn ich etwas Negatives sage, fühlt sie sich sofort angegriffen, weil das Kind ist ein Teil von ihr. Das ist so. Und das ist so ein bisschen, das habe ich auch gelernt, wenn man einer Mutter sagt, wenn das Kind 18 wird, du musst jetzt mal loslassen. Ja, das kann man sagen, das kann man denken, funktioniert aber einfach nicht. Weil es bleibt auch immer ein Teil von der Mutter. Und das ist was ganz Natürliches, das ist auch normal. Und das bedeutet dann wiederum für die Erziehenden, also die Erzieherinnen und Erzieher in der Kita, eine ganz bestimmte Art des Umgangs mit der Mutter oder dem Vater zu finden, so dass sie sich nicht angegriffen fühlen. Denn wenn ich die Worte so wähle, dass sie sich angegriffen fühlen, dann muss ich immer gleich mit einer Abwehr rechnen. Und wenn ich mit der Abwehr zu tun kriege, dann komme ich nicht weiter.
Ja.
Ja, ich
Und
weiß
es,
nicht. War die
ja,
Frage
also,
so ungefähr beantwortet?
ja, absolut, absolut. Und was ich jetzt gerade noch so überlege, wo du bei den Eltern warst, also du hattest ja so die ganzen Herausforderungen, die da kommen, gehört da heutzutage vielleicht auch so ein bisschen dieses Vergleichen mit rein? Also ich habe häufig das Gefühl, dass es ja so viele Möglichkeiten gibt, wie man die Kinder erziehen kann. Und je nachdem, wo ich das herkriege, sei es jetzt andere Eltern oder Instagram oder was auch immer, dass es ja super viele Möglichkeiten gibt, sich da zu vergleichen und ja im Grunde unsicher davon zu werden.
Ja,
Spielt das auch eine
ja.
Rolle? Also hast du das Gefühl, das spielt eine Rolle?
Also Unsicherheit spielt eine riesige Rolle, weil also es ging ja schon, wir haben ja mal irgendwann diese schwarze Pädagogik gehabt. Das war nach dem Krieg, das ist ja nun schon ewig her, aber da kann man es, da hat es eigentlich angefangen. Da gab es dann diese Elternzeitschriften, damit man lernen konnte, wie man nun als Mutter sein darf. Man darf nicht mehr schlagen, so, das wurde dann allen beigebracht. Dann, man soll die Kinder auch nicht ewig schreien lassen, man soll sie nicht so eng wickeln, dass sie sich gar nicht bewegen können und all solche Geschichten, die in der schwarzen Pädagogik noch völlig üblich waren, wurde dann erstmal solche Elternhefte wurden den Eltern versucht, die Unsicherheiten zu nehmen. Und jetzt inzwischen haben wir wieder eine ganz andere Entwicklung, nämlich die Entwicklung, man soll keine Grenzen setzen. Man soll, es geht um, ja, wie heißt dieses so schön, bedürfnisorientierte Pädagogik. Und die wird so wunderbar missverstanden. Also das kann man dann immer in irgendwelchen Supermärkten erleben, nicht? Wo dann die Kinder die Regierung haben, was gekauft werden soll und was unbedingt noch mit muss. Und sonst gibt es eben ein fürchterliches Theater, bis es dann endlich passiert ist. Die Eltern diskutieren mit den Kindern alles aus, ne? Und ein vierjähriges Kind soll dann schon sagen, was am Wochenende stattfinden soll oder so. Möchtest du jetzt das oder möchtest du das oder möchtest du? Die Eltern sind total unsicher. Die haben überhaupt keine, und Kinder brauchen unbedingt eine Klarheit, sie brauchen Grenzen, sie brauchen einen Halt und den bekommen sie nicht. Und deswegen haben wir auch häufig in den Kitas immer mehr Chaos als früher. Ja.
Da möchte ich vielleicht ganz kurz, also ich bin ein großer Fan von der bedürfnisorientierten Erziehung, auch bedürfnisorientierten Pädagogik, wenn es richtig ausgelegt ist, ne? Also was du schon sagst, wir sehen die Bedürfnisse von den Kindern. Wir können aber nicht immer alle Bedürfnisse eins zu eins erfüllen, aber schon nur alleine dieses ich sehe dich, ich gehe da drauf ein und wir gucken, was können wir jetzt draus machen, ist ja schon was. Und dann aber auch eben dieses ich habe aber auch Bedürfnisse als Erwachsener, in dem Fall ja als Elternteil. Und wie kriegen wir diese Bedürfnisse jetzt zusammen? Und dann ist das ja total sinnvoll eben, ne? Da fehlt uns jetzt Lea, die bei den Experteninterviews immer dabei ist,
Ich
die.
finde, bedürfnisorientierte Erziehung oder Pädagogik sollte in der Schule beginnen. Und das, also nicht erst in der Schule, schon im Kindergarten, aber in der Kita. Aber das würde bedeuten, dass der Unterricht ungefähr zu 50% aus Bewegungsanteilen besteht. Das ist so irre, was da stattfindet. 2 Stunden in der Woche Sportunterricht und ansonsten stillsitzen, das ist für Kinder überhaupt nicht angemessen an ihren Bedürfnissen. Die haben ein Bedürfnis, sich zu bewegen. Das Gehirn bildet sich durch die Bewegung. Ein Waldkindergartenkind entwickelt eine ganz andere Gehirnstruktur als ein Kind, das immer nur auf einer Ebene sich bewegt. Das ist ja alles schon erwiesen. Darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Und da, finde ich, sollten die bedürfnisorientierte Pädagogik mal so richtig schön ansetzen. Aber nicht daran, ob ich heute 5 Lollis kriege oder 10 oder ich möchte noch einen 11. Und das ist jetzt mein Bedürfnis. So, das
Genau,
kann es nicht sein. Ne? So, ja.
ja, das stimmt. Ja, Schule ist dann ja noch mal ein ganz anderes Feld.
Und das ist in der Kita auch nicht anders. Wenn man manche Kitas sieht, da denkt man manchmal so an, da denke ich manchmal an die Schimpansen bei Hagenbeck, die haben mehr Auslauf als die Kitas. Also da sind die wenigen Pflanzen, die es im Garten bei der Kita gibt, eingezäunt, damit sie nicht niedergetrampelt werden. Und das ist verkehrt. So ist es nicht gut. Ja.
Ich sehe schon, das ist das nächste Thema, was dann mit dir
Ja,
besprochen werden kann.
das regt mich wirklich auf. Genau.
Genau, ja, nachvollziehbar. Aber wir kommen wieder zurück zu den Gesprächen. Jetzt hast du ja gesagt, was einmal so die Herausforderungen sind, die die Fachkräfte im Moment haben, ne? Diese unterschiedlichen, also die Leitung, die Fachkräfte selber, aber eben auch die Arbeit mit den Kindern und mit den Eltern und auch was die Eltern so mitbringen. Warum kommt es denn jetzt zwischen diesen beiden Parteien so häufig zu Missverständnissen und zu Spannungen?
Ja, da sind wir beim vierten Faktor. Ich habe ja vorhin die drei Faktoren genannt, die Leitung und dann die Erzieherinnen und Erzieher und die Eltern. Der vierte Faktor ist die Kommunikation, die Art der Kommunikation. Ich gebe mal ein kleines Beispiel aus meiner Praxis als Kinder- und Jugendtherapeut. Wenn eine Mutter mit ihrem Kind zu mir kommt in die Praxis, also wenn sie zu mir kam, im Moment mache ich das nicht mehr, weil ich viel in Kitas unterwegs bin, dann kommt die natürlich immer deswegen, weil es einen Haufen Probleme gibt. Also das Kind hat irgendwas angestellt, es ist aggressiv vielleicht oder es hat irgendwelche anderen Fehlentwicklungen, nenne ich das jetzt einfach mal, oder Verhaltensweisen, die eben nicht so gewünscht sind und nicht passen. So, und dann kommt die Mutter rein und dann wird mir das Kind vorgestellt mit, es spuckt die Lehrerin an, es tritt gegen das Schienbein, es macht noch diese oder jene Fürchterlichkeit sozusagen. So wird mir das Kind dann vorgestellt und das darf ich nicht zulassen. Das lasse ich auch nicht zu, habe ich auch nie gemacht, weil das wäre ungefähr so, als wenn ich dich jetzt fragen würde, öffentlich, und du kannst es jetzt, wird ja jetzt aufgenommen, ist ja auch interessant. Wie oft bist du mit wem und wo schon fremdgegangen? Welche roten Ampeln hast du überfahren und was hast du schon überall geklaut in deinem Leben? Und das erzählst du mir jetzt mal als Erstes, dann lerne ich dich mal ganz gut kennen. Also so darf das nicht passieren. Und das ist, Das ist eben, wenn ich einer Mutter sage, wenn sie reinkommt, wir müssen jetzt mal über ihren Sohn sprechen, weil der tritt der Erzieherin immer gegen das Schienbein. Dann ist das schon mal ein völlig falscher Start. Weil in dem Moment wird sofort die Mutter anfangen, ihr Kind zu verteidigen, weil die Erzieherin hat ja bestimmt auch irgendwas falsch gemacht, sonst würde ja mein Sohn sowas gar nicht tun. So aus der Sicht der Mutter. Und das heißt, die Kommunikation, wie ich es mache, ist unglaublich wichtig.
Das heißt also auch, dass wenn zum Beispiel Vorschläge oder eben, na, uns ist irgendwie was aufgefallen bei Ihrem Kind, wenn das so angesprochen wird, und die Eltern da gleich negativ drauf reagieren, dann darf ich als Fachkraft immer erstmal bei mir gucken, habe ich das jetzt richtig rübergebracht?
Naja, das ist jetzt sind wir in diesem knorpeligen Thema. Es gibt natürlich ideale Möglichkeiten, das zu tun. Aber deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, wir sind alle Erzieherinnen, fast alle sind immer überlastet. Und deswegen würde ich nie mit dem Finger auf jemanden zeigen, das hast du jetzt falsch gemacht oder du musst es anders machen, sondern es ist ja mehr eine Erweiterung des Bewusstseins, um die es jetzt geht, dass man versucht, gleich von Anfang an einen Ton zu finden, der nicht Widerstände erzeugt. So. Und nun, man kann natürlich sagen, also wenn ich einen Traum hätte, dann würde ich sagen, ja, also so eine Situation, wo ich so eine Mutter oder einen Vater zum Gespräch bitte, sieht also etwa so aus, man hat einen Termin verabredet, man hat eine Stunde Zeit, man hat einen schönen Raum vorbereitet, in der Mitte steht eine Kanne mit Tee und mit Kaffee, schönes Geschirr steht auf dem Tisch, Kekse liegen bereit, eine Blumenvase vielleicht noch mit hübschen Blümchen und dann fragt man erstmal, es ist ja schön, dass Sie jetzt da sind, ich freue mich sehr, dass wir diese Möglichkeit zum Gespräch haben und dann gibt es noch ein bisschen Smalltalk, fragt man noch, wie war denn Ihr Tag heute, haben Sie jetzt hoffentlich nicht so viel Stress gehabt, dann kann die Mutter erstmal erzählen, ja, es war ganz furchtbar stressig und ich bin noch im Stau gewesen und so. Ach, das ist ja, und dann nimmt man Anteil da dran und so weiter. Und dann braucht man so erstmal so 10 Minuten, Viertelstunde, bis man dann so reingekommen ist. Und dann hat man noch eine Idee. Ja, ich wollte auch gerne noch mal mit Ihnen über Ihren Sohn sprechen. Und dann fängt man an, so langsam sich dem Thema zu nähern. So. Jetzt würde aber wahrscheinlich jede Erzieherin, jeder Erzieher sagen, ja, wo sollen wir diese Zeit hier nehmen? Ja. Und das macht die Sache dann schon mal sehr viel schwieriger, wenn man die Zeit dafür nicht hat. Also muss man auch vor sich selbst, darf man nicht ein zu scharfer Richter sein. Wenn man diese Zeit gar nicht hat, dann kann man nicht so eine ideale Situation wie in der therapeutischen Situation herstellen. Und dann ist das Setting eben ein anderes. Und wenn das zwischen Tür und Angel ist, das ist für so ein Gespräch ganz ungünstig. Also das würde ich versuchen, auf jeden Fall zu vermeiden. Dann kommt noch jemand an, der klammert sich gerade dann an dein Bein und will noch irgendwas haben. Und ein Vater fragt noch, wo ist denn die Matschhose von dem und dem? Und wieso läuft er denn hier ohne Schuhe rum? Und da kann man nicht so ein Gespräch führen. Das ist schwierig, weil es dann wirklich um viel geht. Also ist erstmal die Situation, in der es stattfindet, ganz wichtig.
Und was würdest du dann empfehlen? Also wenn du sagst, also klar, das steht ja in allen Büchern so, ne? Bereite den Raum vor und nimm die Zeit. Und häufig sind es ja eben diese Tür- und Angelgespräche. Was wäre denn so ein guter Mittelweg? Also wenn ich jetzt als Fachkraft denke, ich möchte gerne was ansprechen, aber ich habe halt jetzt nicht die Zeit, das zu terminieren und da eine Stunde zu investieren. Was kann ich dann machen?
Versuchen auf jeden Fall einen Raum zu finden, in dem man miteinander ein kurzes Gespräch haben kann, wo man nicht gestört wird. Das wäre schon mal das Erste. Und wenn das wenn man natürlich sagt, kommen Sie bitte mal mit zur Leitung, da ist ein Raum, das ist schon mal ganz schlecht. Ne? Das ist schon wieder so nach, oh, jetzt wird es ernst und das ist ja gar nicht schön. Nein, also das ist auch wieder eine Frage, wie man das gestaltet. Also ich würde gerne etwas mit Ihnen besprechen, wegen Ihres Sohnes. Mir ist da was aufgefallen. Und da sind wir auch schon in der friedlichen Kommunikation. Es gibt ja so drei Formen von Kommunikation, die ich wichtig finde für solche Gespräche, das ist die wertschätzende Kommunikation, die zielführende Kommunikation und die friedliche Kommunikation, die man wunderbar miteinander kombinieren kann. Und es ist ein Unterschied, ob ich zu einer Mutter sage, ich glaube, ihr Kind hat ADHS. Also da können wir schon mal von ausgehen. Ja? Oder ob ich sage, mir ist etwas aufgefallen, was für den Hans mit der Zeit schwierig werden könnte. Und da würde ich gerne mal mit Ihnen drüber sprechen. So. Dann hat die Mutter im besten Fall das Gefühl, da nimmt jemand Anteil an meinem Kind und möchte ihm gerne helfen. Und wenn ich das dann noch schaffe, so rüberzubringen, dass die Mutter merkt, also auch ich als Erzieher sehe die ganzen Qualitäten bei diesem Kind und gehe davon aus, dass er sicherlich auch irgendwann einen sehr schönen Beruf ergreifen kann, irgendwas Besonderes werden kann. Und es ist aber schön, wenn man ihn dabei noch unterstützt, weil dann hätte er noch mehr Chancen dazu. Dann ist es ein anderes Gefühl, als wenn, ja, da läuft was schief, hier ist was verkehrt, so geht das nicht. Und das, was man nachher bespricht, ist eigentlich dann nachher dasselbe, aber die Voraussetzung ist dann eine andere.
Also, was hast du gesagt?
Eine
Wertschätzend, friedlich und
wertschätzende
lösungsorientiert.
Kommunikation, ja. Zielführende
Zielführend.
Kommunikation und die friedliche Kommunikation. Also ich gehe in der friedlichen, soll ich mal kurz so ein bisschen
Ja,
skizzieren?
gerne.
Also friedliche Kommunikation gehe ich davon aus, dass ich erstmal als erstes eine etwas, was ich wahrnehme, formuliere. Also ich habe etwas beobachtet. Meinetwegen nehmen wir mal das Beispiel, ein Kind ist sehr still, man sitzt immer so zurückgezogen irgendwo und spielt nicht wirklich mit. Und man merkt aber auch, wenn es darum geht, dass es sich jetzt konzentrieren soll, dann fällt ihm das schwer. So, das ist mir, das sind so Beobachtungen, die habe ich gemacht. Und das ist jetzt nicht nur gestern so gewesen und heute, sondern das geht jetzt schon ganz lange. Und das beschreibe ich dann einfach so. Also ich habe mir ist das aufgefallen, dass die Melanie immer ganz still in der Ecke sitzt und sich kaum ja, beteiligen kann und auch mit anderen gar nicht so viel zusammenspielt. Und das ist mir so aufgefallen. Und dann beschreibe ich meine Gefühle dabei als nächstes. Also was macht das jetzt mit mir als Erzieher? Also ich merke schon, dass mich das jetzt doch ein bisschen beunruhigt. Also ich versuche dem auf den Grund zu gehen und versuche das rauszukriegen, was könnte denn das sein? So, nicht? Und dann schreibe ich als nächstes, dass ich mein Bedürfnis, also ich würde darüber einfach gerne mal mit Ihnen sprechen. Also wie geht es Ihnen denn da zu Hause? Haben Sie da auch schon mal sowas beobachtet? Oder ist das Kind zu Hause ganz lebhaft? Wie erleben Sie Ihr Kind zu Hause? Damit ich für mich hier in der Kita eine Orientierung bekomme. Und wenn dann die Mutter zum Beispiel sagt, ja, ist ja auch schon aufgefallen, dass sie sich nicht so gut konzentrieren kann, dann kommt als nächster Schritt, ja, das denken Sie denn, können wir vielleicht zusammen eine Lösung finden, wie wir Melanie helfen können, doch irgendwie mehr in die Mitte zu kommen, mit den anderen Kindern mehr zu spielen? Haben Sie da eine Idee oder wollen wir da mal zusammen drüber nachdenken? Was könnte man denn da machen? So, das ist dann eine andere Herangehensweise, als wenn ich sage, also ich habe den Eindruck, dass Ihr Kind sowas wie ADHS hat. Und ich denke, das wäre ganz gut, wenn wir da mal ein bisschen dran arbeiten, dass das Kind also da eine Unterstützung bekommt. So.
Ja.
Das ist dann, boah, so, erstmal, oh, ADHS, ja schrecklich. Und nee, das kann nicht sein. Also das glaube ich nicht, dass das so ist. So, ne? Da kommt eine ganz andere Reaktion. Das war jetzt so die Kommunikation, die so mit eigenen Empfindungen auf den anderen zugeht. Und die wertschätzende Kommunikation ist natürlich die verbundene damit, also dass ich auch mit der Mutter wertschätzend umgehe. Also Sie haben es, wenn es jetzt zum Beispiel ein Kind ist, das ADHS hat, also auch noch die Hyperaktivität dabei, dann spreche ich auch nicht gleich diese Diagnose an, sondern ich frage dann einfach zu Hause, wie ist es denn zu Hause? Ist es anstrengend bei Ihnen zu Hause? Also nehme auch ein bisschen Anteil an der Mutter, die es ja auch nicht leicht hat, wenn das Kind tatsächlich so ist.
Ja.
So ein Sofa ist kein Trampolin, aber wird als solches benutzt und so. Ja.
Das heißt aber schon, so wie du das berichtest, also es macht auch durchaus Sinn, wenn ich, also mal angenommen, ich gehe jetzt in das Gespräch, ich habe jetzt das Gefühl, also ich würde natürlich nie eine Diagnose stellen, ne, aber habe so das Gefühl, das macht vielleicht Sinn, das abzuklären, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben.
Ja.
Dann macht es für mich als Fachkraft Sinn, mich erstmal in die Mutter oder in das Elternteil hineinzudenken, wahrscheinlich, oder?
Was für eine wunderbare Frage. Ja, also die freut mich besonders, weil da habe ich etwas für mich entdeckt, was ich versuche auch in den Seminaren immer anzubringen, was ein bisschen, ja, den einen oder anderen vielleicht irritieren könnte, weil es, sagen wir mal, sehr ungewöhnlich ist. Aber es ist ein Instrument, was ich in meiner therapeutischen Kinder- und Jugendtherapiearbeit gelernt habe als Gestalttherapeut, nämlich die Identifikation. Also Mache das in Seminaren auch häufiger so, wenn wir Fallgespräche haben, wenn es zum Beispiel psychische Auffälligkeiten von Kindern ist, ein Seminar, was ich häufiger gebe. Und da mache ich das auch ganz häufig so mit den Erzieherinnen und Erziehern, dass sie sich auf ein Kind konzentrieren, was für sie so ein Problemkind ist oder wo sie Schwierigkeiten damit haben und dass sie dann einfach mal alles aufschreiben, was bei ihnen bei diesem Kind so einfällt. Wie das sich verhält, auch wie der Hintergrund ist, was für Lebensumstände da sind, wie die Eltern so drauf sind, ob die getrennt sind und ob es da Schwierigkeiten gab und so weiter. Das alles mal so kurz skizzieren. Und dann stellen sie es ihren Kolleginnen sozusagen in der Gruppe dann dar und sprechen aber nicht über das Kind, sondern sprechen dann als das Kind. Also ich bin die Elisabeth und ich habe ziemliche Schwierigkeiten in der Kita, weil die mögen mich hier alle gar nicht und die Erzieherin ist auch immer doof zu mir und ich bin aber eigentlich nichts, ich bin eigentlich nur ganz ein bisschen wilder als die anderen und ich kann aber auch nicht damit aufhören oder so. Ne? Also irgendwie sie beschreibt das Leben aus der Sicht dieses Kindes. Und das Gleiche kann man natürlich wunderbar, auch wenn man sich auf eine Mutter einstellen will, ein bisschen was weiß man von der immer. Vielleicht nicht genug, aber immerhin etwas. Und dass man sich mal in einer stillen Situation, vielleicht wenn es eine Mittagspause gibt, wo die Kinder gerade schlafen oder vielleicht auch außerhalb der Arbeitszeit, wenn einem dieses Gespräch sowieso bevorsteht, dann kann man es vielleicht abends für sich nochmal machen. Einfach vor sich selbst, sich in diese Rolle dieser Frau hineinzuversetzen oder auch ein Vater meinetwegen. Und dann einfach mal das durchzuspielen. Also ich habe einen ziemlich schwierigen Job. Ich komme immer erst durch den dicken Berufsverkehr hier zur Kita. Ich muss meistens noch im Stau stehen, dann finde ich wieder keinen Parkplatz. Mein Mann zu Hause, der hilft mir eigentlich auch überhaupt gar nicht. Wenn ich nach Hause komme, muss ich noch Wäsche waschen und das Abendessen kochen. Und dann gibt es auch noch Gemecker. Und dann habe ich da noch die drei Kinder und eins davon ist halt der Philipp. Und ja, und der Philipp, der macht natürlich auch immer wieder irgendwelchen Stress. Und da muss ich jetzt schon wieder zur Kita und mit der Erzieherin mich unterhalten. Die kriegen das da überhaupt nicht gebacken. Also die kommen damit nicht klar und die können dem nicht mal irgendwie beibringen, dass er sich mal ein bisschen beherrschen muss. Und überhaupt bin ich eigentlich ziemlich sauer und wütend über mein ganzes Leben. Irgendwie so vielleicht, ja, ganz anders. Also einfach sich mal hineinversetzen in diese Person. Und man wird die wundersame Erfahrung machen, die wirklich viele dann schon gemacht haben, dass man viel mehr Verständnis für diesen Menschen hat. Und wenn man dieses Verständnis bekommt, indem man einfach mal in dieser Rolle wirklich war und nicht nur drüber nachgedacht hat, dann geht man schon mit der Person, schon bei der Begrüßung anders um. Weil man irgendwie diesen Menschen auch in einer gewissen Weise schon besser versteht, vielleicht sogar lieb gewinnt in seiner Problematik. Ne? So. Und dann fühlen sich diese Menschen auch plötzlich ganz anders verstanden, wahrgenommen. Und dann kann man diesen Menschen die Wahrheit rüberreichen, wie wenn man jemand einen warmen Mantel hinhält und nicht wie wenn man ihm einen nassen Waschlappen um die Ohren haut.
Oh, das ist ein sehr schönes Bild. Das heißt aber auch, also auch wenn du sagst, in der Regel sind diese Stundengespräche unrealistisch, es macht aber schon Sinn, sich vorzubereiten.
Ja, unbedingt,
Und was
ja.
gehört denn noch dazu zur Vorbereitung?
Ja, meine eigene Wahrnehmung von mir selber. Und natürlich, und das finde ich auch ganz wichtig, das wäre genau dasselbe, könnte man natürlich, was ich eben erzählt habe mit der Mutter, mit dem Kind tun, dass ich mich schon mal in die Rolle des Kindes hineinbegebe, auch mal versuche, das aus der Sicht des Kindes zu sehen, wie die Situation von diesem Kind ist, weil das sieht dann schon ganz anders aus. Wenn man diese Identifikation vornimmt, dann versteht man nach kurzer Zeit, dass die Kinder, also grundsätzlich ist es sowieso so, dass 80% der Auffälligkeiten der Kinder Symptome, also die Kinder sind ganz häufig Symptomträger der Probleme der Eltern. Da sind Dinge zu Hause, die schwierig sind, die ungeordnet sind, die Stress machen und die Kinder sind die Symptomträger davon. In dem Alter, in dem die Kinder sind, sind sie immer mit einer Art Bewältigungsstrategie beschäftigt, die sie brauchen, um überhaupt zu überleben. Und wenn zum Beispiel die Eltern sich trennen, dann tut sich für die Kinder ein absolut tiefer Abgrund auf. Und daraus kann eine unbändige Wut auf das ganze Leben und überhaupt alles entstehen. Und da wird dann nicht mehr Da wird nicht mehr unterschieden zwischen der netten Erzieherin oder dem nicht so netten Erzieher oder so. Das ist egal, die kann man alle treten, weil es ist einfach nur blöd, diese Welt, wie sie sich mir gegenüber verhält, so zum Beispiel. Oder eine andere Geschichte: Zu Hause ist das Meerschweinchen gestorben und man ist in einer tiefen Trauer, weil das ist das Wesen gewesen, mit dem man sich am tiefsten verbunden gefühlt hat. Ja, dass man daraus, jeder Erwachsene würde verstanden werden, wenn seine nächste Bezugsperson sozusagen nicht mehr lebt, ja, plötzlich. Aber so Kinder, die dürfen das, dürfen dann mal einen Tag traurig sein und dann muss es aber auch wieder vorbei sein. So. Aber wenn man sich mal in die Situation so eines Kindes hineinversetzt, erstmal ist es ja grundsätzlich so, die Erzieher sind berechtigterweise, verständlicherweise genervt, weil sie haben immer zu viele Kinder mit zu wenig Betreuung und zu wenig Ruhe und so, und dann müssen sie einen Ablauf zustande bringen, den ganzen Tag über mit Morgenkreis und Essen und Frühstück und Mittagessen und rausgehen und toben und spielen und dann auch noch diese Bücher da ausfüllen und Fotos machen dafür und dann noch irgendwelche Berichte schreiben. Und das ist so viel, was da gemacht werden muss. Und da sind natürlich die Kinder, die auffällig sind, immer nervig. Das nervt einfach zu viel. Und dann kann man dafür nicht auch noch Verständnis entwickeln. Das ist schwer. So. Aber wenn man sich mal die Zeit nimmt und sich in das Kind richtig hineinversetzt, dann wird man verstehen, dass bei dem Kind fast nie eine Schuld zu finden ist, sondern immer das Kind versucht, immer irgendwie klarzukommen. Und es hat natürlich keine moralischen, wie soll ich sagen, es lebt nicht nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sondern es lebt einfach nach den Möglichkeiten, die es hat. Und ich habe mal ein Kind betreut, der hat dann gemalt bei mir. Irgendwie rot war vor allen Dingen sofort die Farbe, die er haben wollte. Und dann hat er so auf dem Blatt so hin und her. Und dann am Ende gucke ich drauf und sage: Das ist ja ein Maschinengewehr, was du da gemalt hast. Ja, das hat aber gar keinen Abzug. Nee, das schießt einfach drauf los. Da kann ich gar nichts machen. Das macht das von ganz alleine. So. Ja, wo kommt das her? Die Eltern waren getrennt. Ich weiß nicht, ob es daher kam, aber gut möglich. Ne? Und das Kind kann nichts dafür. Das sind die Umstände, die da eben so eine Wirkung, und das Kind versucht irgendwie klarzukommen und uns nervt das. Aber wenn wir uns hineinversetzen in das Kind, diesen Luxus uns leisten, dann verstehen wir das Kind besser und dann können wir auch mit der Mutter anders umgehen.
Okay, also das heißt, in die Eltern hineinversetzen, in die Kinder.
Ja.
Wie ist es also wo du das jetzt gerade erzählt hast, ne, dieses Gefühl von Genervtheit, wie ist es so mit Selbstfürsorge für die Fachkräfte? Spielt das eine Rolle?
Ja, also deine Fragen sind ja einfach toll. Ne? Ja, also immer schön bei Pedipro die Seminare besuchen, wie man mit Stress umgeht, wie man sein Leben in die Mitte bekommt, was man in der Freizeit tun kann, wo man auch lernt, dass man auch lernt, war ein Scherz eben gerade, ne? Aber es gibt natürlich immer Trigger. Also, ja, wie mache ich das jetzt am besten deutlich? Also wenn ich in meinem eigenen Leben an ganz bestimmten Stellen Schmerzen zugefügt bekommen habe und das jetzt irgendwie verarbeiten musste, aber nicht wirklich gelöst habe, dann kann es passieren, dass ich in einer Situation, die mich an so etwas Schmerzvolles erinnert, anders reagiere, als wenn das gelöst wäre. Das heißt, ich werde aufbrausend an einer Stelle, wo es eigentlich von der ganzen Sachlichkeit her in dieser Situation gar nicht angemessen wäre. Also das passiert zum Beispiel ganz häufig bei Paaren, so, das hat man da häufig, ne? So. Aber das geht natürlich auch Erziehern nicht anders. Also wenn ich kann jetzt irgendwie kein Beispiel, nehmen wir mal zum Beispiel das Essen. So, da macht ein Kind etwas, was an sich eine andere Erzieherin gar nicht so schlimm findet. So. Aber eine, die jetzt damit schon früher mit ihren Eltern vielleicht in einer ganz bestimmten Situation fürchterliche Probleme hatte, regt sich dann furchtbar auf. Sowas kann man nicht machen, ist unmöglich. So, das. Und wenn man versucht, seine Dinge, die man in seinem, sagen wir mal, in seinem Keller, versteckt hat, Probleme, die man verdrängt hat und nicht gelöst hat, wenn man da aufräumt, wenn man das alles geklärt hat, ist man viel weniger angreifbar, kann viel gelassener sein. Und das hilft natürlich in jedem Alltag wunderbar. Aber das ist nicht etwas, was man in der Erzieherausbildung so gelehrt bekommt, sondern das hat grundsätzlich etwas mit unserem Menschsein zu tun. Also, dass man diese Aufgaben ernst nimmt. Ja.
Also ich gebe ja tatsächlich auch Seminare zu Gesprächen mit Eltern oder generell Kommunikation. Und wo ich bei Selbstfürsorge auch immer dran denke, sind wirklich so die Basics. Wenn ich weiß, ich habe ein schwieriges Gespräch vor mir, habe ich Hunger? Habe ich Durst? Muss ich vielleicht noch mal vorher zur Toilette? Habe ich vielleicht
Ja,
wirklich, ne,
okay.
also das
Ja,
macht ja einen Unterschied.
an sich selbstverständlich, aber völlig richtig.
Genau. Aber
Also
was
ich
ja
bin heute
in
zum
diesem
Beispiel vor diesem
stressigen Alltag.
Gespräch, habe ich noch einen Kaffee getrunken, noch was gegessen und bin auf Toilette gegangen. Ja,
Ja.
ich will jetzt nicht anders haben. Ne? Ja, logisch.
Ja, genau. Aber das kann ja auch. Also das ist ja was, was ich für mich mache, wenn ich weiß, ich habe da jetzt demnächst so ein
Ja.
Gespräch anstehen, ne? Dass ich da einmal auf mich achte, weil ich weiß natürlich auch, dass es unrealistisch ist, mich erst noch mal eine halbe Stunde zurückzuziehen
Ja.
und ne. Aber so wirklich diese Basics, finde ich, die gehören ja auch durchaus zur Selbstfürsorge dazu und fallen häufig im stressigen Alltag so ein bisschen runter.
Wir können es nicht machen wie die Politiker in
Nee.
Finnland, die zu ganz schwierigen Gesprächen in die Sauna gegangen sind.
Ah. Das wäre auch mal interessant auf jeden Fall.
Ja.
Nur, jetzt weiß ich ja von dir, dass du auch Konzeptionsarbeit total wichtig findest.
Ja.
Hat denn die Konzeption einer Einrichtung, kann das auch irgendwie unterstützend sein für die Fachkräfte, wenn es um solche
Ja.
schwierigen Gespräche geht?
Ja, und zwar insofern, als dass die Konzeption, wenn sie denn so erarbeitet worden ist, wie es eigentlich sein sollte, das heißt, dass nicht nur die Leitungskraft mal eben was zusammengeschrieben hat aus verschiedenen Konzeptionen, die man so im Internet findet, sondern eine Konzeption so erarbeitet worden ist, dass sie wirklich von allen mitgetragen wird. Das heißt, das Ganze, die ganzen Mitarbeitenden, die ganze Gruppe der Erziehenden diese Konzeption gemeinsam erarbeitet haben und auch dahinter stehen, dann ist sie so etwas wie das Grundgesetz der Kita. Und wenn dann die Eltern ihr Kind anmelden, dann bekommen sie auch das Grundgesetz der Kita und unterschreiben ja letzten Endes mit ihrer Anmeldung auch, dass sie dieses Grundgesetz so akzeptieren. Und in dieser Konzeption steht sinnvollerweise drin, dass die Eltern, nein, dass die Erzieher mit den Eltern gemeinsam so etwas wie eine Erziehungspartnerschaft eingehen oder zumindest mit den Eltern zusammenarbeiten möchten und in gewissen Situationen auch Gespräche erbitten, damit die Eltern dann auf dem Laufenden sind oder man auch gemeinsam zu Ergebnissen kommt, die dem Kind nützen. So. Und wenn das in der Konzeption richtig schön ausformuliert ist, dann hat man sozusagen als Erziehender, der jetzt gerade verzweifelt, weil Fritz gerade wieder irgendwas gemacht hat, was ganz furchtbar ist und was die Kita, also ja, wo es einfach nicht mehr weitergeht, dann hat man eine Handhabe und kann sagen, das haben Sie mal unterschrieben, weil es gibt ja auch Eltern, die sich sogar einem Gespräch verweigern, die einfach gar nicht kommen wollen. Und dann hat man diese Möglichkeit und kann sagen, das haben Sie mal unterschrieben und wir brauchen Ihre Mitarbeit. Und wenn Sie nicht bereit sind, diese Mitarbeit zu leisten, dann sind wir leider auch nicht in der Lage, ihr Kind hier zu betreuen. Also im Ernstfall hat man dann diesen Rückhalt. Das ist dann sozusagen schon ultimativ, aber alleine schon, dass man es mal unterschrieben hat und dass die Leitung auch darauf großen Wert gelegt hat, dass die Erziehenden das gelesen haben. Also nicht so wie das Kleingedruckte, wenn wir irgendwas sonst wo bestellen, durch die allgemeinen Geschäftsbedingungen, sondern es ist auch immer sinnvoll, wenn man so eine Konzeption erarbeitet hat, dass das, was für die Eltern von großer Bedeutung ist, was sie wirklich beachten müssen, dass das nochmal in Kürze zusammengefasst ist auf einem Extrablatt, was sie dann unterschreiben, sodass sie das auch bei so einer Konzeption, die Anforderungen werden ja immer größer und eine Konzeption hat dann irgendwann schon 45 Seiten und das glaubt dann ja mir kein Mensch, dass jedes Elternteil dann wirklich durchgelesen hat. Aber wenn man eine Seite bekommt, wo dann draufsteht, davon gehen wir aus und davon gehen wir aus und dafür brauchen wir sie auch. Und das ist uns ganz wichtig, dass sie das auch wirklich tun und so weiter. Und ja, geht schon damit los, dass immer Windeln da sein müssen von den Eltern. Dass die Matschhose bitte schön auch dann da ist und nicht, dass sie zu Hause ist und so weiter. Also so ein paar Sachen, die ganz wichtig sind, aber eben auch die Bereitschaft zu Gesprächen.
Ja. Okay, also das heißt, wir haben jetzt schon mal geguckt, was können die Fachkräfte machen? Ich würde ganz gerne mit dir noch mal kurz auch gucken, wie können die Leitungen unterstützen? Und ich habe da so eine Situation gehabt, dass ich weiß noch genau, das war letztes Jahr im November. Da war ich in einer Einrichtung, da ging es eigentlich um Resilienz und Stressmanagement der Fachkräfte. Und eine Fachkraft hat wiederholt ganz deutlich gesagt, ich habe Mein Stress ist, ich habe nächste Woche ein Elterngespräch und davor graut mir das. Und da brauche ich Unterstützung. Und da wäre es toll, wenn jemand dabei ist. Und die Leitung hat immer, wie gesagt, das schaffst du, das kriegst du hin, ne? Das machst du alleine. Und die Idee dahinter war mir klar. Also, ne, die wollte natürlich stärken. Aber die Fachkraft hat es immer wieder ganz, ganz deutlich gesagt. Ich bin dann hinterher auch nochmal mit der Leitung ins Gespräch und meinte, ja, vielleicht wäre das doch eine Situation, wo das ganz gut ist. Hat nicht gefruchtet. Und da, du lachst, genau, und da ist jetzt halt so die Frage, wie können denn
Lach jetzt
die
nicht über
Leitung,
mich, ne? Also.
ja, wie können denn die Leitung in solchen Situationen, also wenn schwierige Gespräche anstehen, wie können denn die Leitung da unterstützen?
Ja, ich denke, das ist ein Einfühlungsvermögen. Ich gehe dabei davon aus, dass eine Leitung, nur das ist jetzt ein bisschen vielleicht, nee, provozierend ist das eigentlich nicht. Ich gehe davon aus, dass eine Leitung nur dann Leitung sein darf, wenn sie von ihrer Arbeit durchdrungen ist. Sie sollte ihre Arbeit wirklich lieben. Und dazu gehört natürlich auch, sonst sollte sie lieber keine Leitung sein. Also man verdient als Leitung nicht so viel mehr Geld, dass es sich deswegen lohnt, sich so viel Stress anzutun, wenn man nicht wirklich diese Arbeit liebt. Und das Erste, was dann dazu gehört, ist, dass man seine Mitarbeitenden beschützt, auch liebevoll behandelt, wertschätzend behandelt und sich einfühlt, weil als Leitung hat man im Idealfall, wenn es richtig läuft, nicht viel mit den Kindern zu tun, sondern hauptsächlich mit den Mitarbeitenden. Und für die ist man verantwortlich. Und dann hat man auch regelmäßig Mitarbeitergespräche, dann kennt man seine Mitarbeitenden auch und dann weiß man auch, wo die Schwächen und Stärken liegen. Und nun ist es natürlich eine Frage, die Situation kann so oder so sein. Also wenn man jetzt eine Mitarbeitende hat, der man grundsätzlich zutraut, dass sie so ein Gespräch wirklich gut führen wird, sie nur etwas schüchtern ist und vielleicht etwas scheu, dann ist es vielleicht auch ganz richtig, dass man sie mal so ins etwas für sie etwas kühlere Wasser schubst sozusagen und sie ermutigt. Wenn man aber eine Mitarbeitende hat, von der man auch vermutet schon, dass das eine Stufe zu viel ist, einfach zu viel, dann ist es doch gut zu sagen, ja, entweder machst du es mit deiner Kollegin zusammen, würde dir das helfen? Wenn die auch dabei ist, zu zweit eben, und dann müsst ihr aber nur der Mutter oder dem Vater auch vorher signalisieren, dass das hier jetzt kein Tribunal wird, ne, weil wir jetzt mit mehreren hier auftreten, sondern dass es eben nur aus dem Grund ist, dass ich nichts vergesse, kann man mich noch ein bisschen ergänzen, vielleicht, dass wir ein runderes Bild haben, was dieses Kind betrifft. Und wenn es da aber keine begleitende Erzieherin geben kann, weil die vielleicht gar nicht existiert oder auch nicht so dazu in der Lage ist oder so, dann kommt die Leitung selbstverständlich mit rein. Also dafür ist sie zuständig. Schwierige. Und es gibt sogar noch was, was möglich ist. Ich bin ja auch Kita-Fachberater und ich bin auch schon mal gefragt worden bei schwierigen Eltern, die, naja, die eigentlich gleich, wo das gleich so ein Machtgefühl, so ein Machtkampf irgendwie schon bevorstand, dass man einfach mal den Kita-Fachberater dazu holt. Einfach als neutrale Person jemanden ankündigt, der viel Erfahrung hat, der auch schon mit Kindern, Kinder- und Jugendtherapeut ist oder irgendwas weiß ich. Also kann man ja ein bisschen blümig, so dass da nicht so eine Angst entsteht, aber so eine Unterstützung einfach dazu kommt. Und dann wird das plötzlich vielleicht ganz freundlich, gar nicht so schlimm. Ja.
Gut, die Zeit neigt sich tatsächlich schon dem Ende. Und bevor ich
Ja.
gleich nochmal die Fragenrunde aufmache, würde ich gerne von dir wissen, gibt es eine Sache, wenn du eine Sache auf jeden Fall heute mitgeben dürftest den Fachkräften und Leitungskräften, kannst du sagen, was das wäre? Also was ist so eine oder vielleicht die wichtigste Stellschraube?
Versucht es einmal mit der Identifikation. Versucht es einfach mal. Es ist ein Experiment. Es kann nicht wehtun. Ihr könnt nichts falsch machen. Einfach mal versuchen, sich in ein Kind hineinversetzen, aus der Sicht des Kindes vielleicht der Kollegin erzählen, wenn kein anderer dabei ist, wie das Leben ist. Und vielleicht auch mit einer Mutter. Das einmal ausprobieren. Und ich glaube, vielleicht 70% von euch, die das jetzt hören, werden damit eine richtig gute Erfahrung machen. Das hilft.
Vielen Dank dir. Das ist auf jeden Fall eine schöne ja, Methode ja letztlich, die ausprobiert werden kann. Jetzt gucke ich einmal in den Chat. Aber wenn es jetzt keine Fragen gibt, dann haben wir ja auch gleich noch die Möglichkeit, im Austausch das loszuwerden. Jan, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mit dabei warst und ja, für den Podcast mit zur Verfügung standest und bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Ich bedanke mich auch bei dir und ich finde das sehr angenehm, mit dir
Ja, vielen Dank.
zusammenzuarbeiten. Ja.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDECO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDECO Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.